Umweltkonzentrat.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder auch Sie. Ja, mein Name ist Aldo Segle. Ich werde euch, Sie heute durch die Sendung begleiten. An meiner Seite ist die bezaubernde
Juliane, hallo.
Ja, und wir werden euch jetzt mal verraten, was wir alles so geplant haben in dieser einen Stunde, die doch recht vollgepackt ist mit sogenannten Infotainment. Juliane, was haben wir?
Na, neben Umweltnachrichten, Umwelttipp und Veranstaltungstipps, was wir jede Woche haben, haben wir einen Beitrag zu...
Senden wir jede Woche?
Nein, alle zwei Wochen natürlich. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 19 Uhr und Wiederholungssendung am Samstag von 14 bis 15 Uhr. Haben wir die Themen Moorschutz von der Michael-Suko-Stiftung und das Thema Fracking in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben ganz tolle Studiogäste gleich in der ersten Sendungshälfte, die uns ganz viel über solidarische Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bzw. in Rostock vorstellen, weil sie das selber gerade beginnen. Also Thema solidarische Landwirtschaft als erstes gleich nach der Musik.
Genau. Also bis gleich, liebe Freundinnen und Freunde, gepflegte Unterhaltung.
Weed howl, ooh, ooh. We run about summer in the nighttime, we make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we drift? Shot across the country to find our love. The youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out.
Wir fangen jetzt im Umweltkonzentrat auf Radio Loro an mit unserer ersten, zweiten April-Sendung, meine ich. Und zwar das Thema solidarische Landwirtschaft. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal Landwirtschaft gehört und auch solidarisch, aber beides zusammen nicht unbedingt. Obwohl das etwas ist, was sich wohl wahrscheinlich gerade in Deutschland ausbreitet. Es ist jedenfalls eine alte, neue Form der Landwirtschaft wahrscheinlich. Und wir haben jetzt zwei Studiogäste, die das in Rostock mit initiieren. Und zwar Moritz und Guna. Und jetzt stellt euch einfach mal vor.
Ja,
Hallo, ich bin die Guna. Ich komme aus dem Rostocker Umland und arbeite in Rostock und arbeite im Schulbereich und habe früher auch viel in der Landwirtschaft selbst oder mit der Landwirtschaft selbst zu tun gehabt und bin bei den bunten Höfen als Verbraucher.
Genau, Entschuldigung, bunte Höfe habe ich noch gar nicht erwähnt. Also eure Form, eure Initiative nennt sich bunte Höfe, ne?
Genau. Unsere Initiative heißt bunte Höfe. Ich bin Moritz und komme vom Kastanienhof in Bandow. Das liegt bei Schwan, 20 Kilometer südlich von Rostock. Bunte Höfe ist eine Initiative, die sich seit knapp 2 Monaten mit dem Thema solidarische Landwirtschaft beschäftigt. Was ist das eigentlich? Solidarische Landwirtschaft ist eine Gemeinschaft von ökologisch produzierenden Landwirten und manche sagen passiven Landwirten oder man kann auch das Wort Verbraucher nehmen, das ist ziemlich abgedroschen, aber nennen sie einfach Mitglieder. Und die zusammen übernehmen zusammen Verantwortung für die Landwirtschaft, die ökologische Landwirtschaft und die Verbraucher, die Mitglieder, die Mitglieder bekommen regelmäßig einmal pro Woche eine Gemüselieferung. Wir als Erzeuger beliefern Verteilerpunkte. Das heißt, dort treffen sich ca. 10 bis 15 Mitglieder, die dort dann das Gemüse oder aber auch das Fleisch oder auch Milchprodukte bekommen. Was ist jetzt anders als an der normalen Landwirtschaft? In der solidarischen Landwirtschaft haben die Landwirte eine höhere Sicherheit, weil die Mitglieder sich für ein Jahr verpflichten und eben auch neben der Verantwortung auch das Risiko mit übernehmen. Das heißt, die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, auch auf Monate aufgegliedert, und bekommen dafür ihre wöchentliche Gemüselieferung. Die Organisation ist sehr transparent. Wir als Erzeuger stellen unseren Hof quasi mit offener Tür zur Verfügung. Es gibt sehr viel Mitbestimmung. Der Finanzplan wird auch einmal im Jahr von allen zusammen verabschiedet. Das ist sozusagen das, was wir zum Wirtschaften brauchen.
Also Moment. Ihr macht es quasi genau umgekehrt als normale Landwirte.
Ein normaler Landwirt, der produziert quasi die Vegetationsperiode über und muss dann sehen, was der Markt ihm für einen Preis bietet und kann vielleicht für seine Produkte gar nicht den Preis erzielen, die vielleicht notwendig sind. Und wir sagen, wir haben unseren Lebensunterhalt gesichert durch die Monatsbeiträge der Mitglieder und können deswegen eigentlich die Ware verschenken. Also wir verteilen die. Das heißt, die Ernte wird geteilt. Damit auch das Risiko. Wenn es mal hagelt, dann gibt es eben mal 3 Wochen keinen Salat.
Das heißt, ich schenke euch am Anfang oder ich gebe euch am Anfang 100 Euro und kriege dann irgendwann im Jahr meine Erdbeeren.
Ja, fast. Das wir sind also, die Organisation läuft so, dass wir Monatsbeiträge haben. Diese decken unseren Lebensunterhalt und die Produktionskosten. Und dafür gibt es über den Lauf des Jahres regionales, saisonales Gemüse. Und eben auch Fleisch- und Wurstprodukte der anderen Miterzeuger.
Okay, und was haben die Verbraucher davon? Also kann ich ja mal Guna fragen als Verbraucherin.
Ja, die Verbraucher haben ganz knackiges, frisches Gemüse oder auch Wurst- und Fleischprodukte, ganz frisch, ohne lange Transportstrecken. Sie haben einen... Das Gemüse ist regional, also kommt aus der Region. Sie wissen genau, dass es nicht mit Fungiziden oder Pestiziden behandelt ist. Sie kennen den Hof einfach ganz genau und sie haben ein großes Mitbestimmungsrecht, was sie an Gemüse oder auch an Fleisch- und Wurstprodukten bekommen wollen. Und auch wie sie eine Zusammenarbeit auch gestalten wollen.
Also du kannst dem Landwirt auch sagen, ich will Tomaten, Erdbeeren, Zucchini und ich mag keine Radieschen.
Das kann man natürlich schon im Vorgespräch auch in der Mitgliederversammlung bestimmen, wenn geguckt wird über das Jahr, was an Produkten angebaut wird. Und dann schaut man einfach, wie man sich da entgegenkommt als Verbraucher und Produzent.
Also ihr macht tatsächlich eine Mitgliederversammlung. Du wolltest auch schon was erzählen über die Transparenz und so bei der Geld-Hin- und Hergabe. Also wie funktioniert das, wenn man Mitglied ist?
Ja, das Prinzip ist wirklich eine Jahresmitgliedschaft. Und wir als Erzeuger präsentieren die Mengen und die Kulturen, die wir anbauen. Im Augenblick haben wir ca. 40 Gemüsekulturen im Angebot. Schaffleisch, Rindfleisch und von einem benachbarten Hof auch Milchprodukte. Wir wissen, was wir zum Wirtschaften brauchen und wir bestimmen auch, was wir zum Leben benötigen, also unser Einkommen. Das ergibt eine Summe, die wir durch die Anzahl 12 Monate teilen. Dann haben wir einen Monatsbeitrag und durch die Anzahl der Mitglieder geteilt, haben wir einen Mitgliedsbeitrag. Das heißt also, wir können unabhängig vom Jahreslauf und unabhängig von der jeweiligen Marktsituation recht sicher planen und können uns auf doch mehr die Qualitätssicherung konzentrieren. Das heißt, wie produzieren wir, wie bauen wir schmackhaftes Gemüse an und nicht, wie bauen wir viel Gemüse an, um einen möglichst hohen Marktpreis zu erzielen. Das ist der Vorteil, der dann auch den Verbrauchern zugutekommt.
Also weil ihr vorher wisst, wie viel ihr verkaufen werdet.
Ja, im Augenblick sind wir ca. 40 Personen und das oder 40 Mitglieder und wir können für ca. 80 bis 90 Personen Gemüse anbauen. Das ist jetzt die Planung. Da wir gerade starten, hoffen wir, dass sich noch ein paar Leute dazu bereit erklären, mitzumachen und laden die Leute ein, dazu zu kommen.
Okay, also ja, wir haben jetzt ungefähr schon mal verstanden, was solidarische Landwirtschaft ist. Erst bezahlen, dann kriegen. Also, beziehungsweise erst bezahlen, dann wird angebaut, dann bekommt man das.
Das läuft runter. Gleichzeitig.
Quasi auch, ja. Aber jeder weiß vom anderen, dass er auf jeden Fall das kriegt, was er haben will. Der eine das Geld, der andere das Gemüse. Ist das so ungefähr das Prinzip?
Das baut auf Vertrauen auf jeden Fall. Man muss sich einander vertrauen. Das heißt, wenn ich plane, für 100 Leute Gemüse anzubauen, oder 80 bis 100, dann hoffe ich, dass die Leute das auch abnehmen. Genauso hofft derjenige, der das Geld einzahlt, dass ich nicht mit meinem Monatsbeitrag nach einem Monat sage, vielen Dank, jetzt fahre ich erstmal in den Urlaub. Also man muss sich einander in die Augen schauen und sagen, so machen wir das. Aber um dieses Vertrauen aufzubauen, lade ich alle Mitglieder ein, auch mitzumachen. Das ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Also fast jederzeit mitzuarbeiten, genau. Mhm. Also um den Kontakt einfach herzustellen, um zu sehen, wie wir anbauen. Wir sind sicherlich auch biozertifiziert, aber wir stellen uns auf der direkten Nachprüfung.
Okay, ja, und ihr bleibt noch eine Weile im Studio. Wir wollen kurz nochmal Musik hören und danach vielleicht darüber reden, warum machen das nicht eigentlich alle? Also wenn das für jeden einen Vorteil bringt und warum genau macht ihr das? Und wie funktioniert es tatsächlich, wenn ihr denn anfangt?
Gut.
Okay?
Okay.
Ja, bis gleich.
Fever, 'cause I'm breaking. Fever,
Genau, wir hören immer noch Logo, und zwar das Umweltkonzentrat, und haben zwei Studiogäste von den bunten Höfen aus Rostock im Studio. Und die betreiben solidarische Landwirtschaft oder fangen damit an. Ihr könnt ja auch nochmal dann sagen, wann es losgeht. Und zwar, dass man einen Mitgliedsbeitrag dafür bezahlt, dass man dann eure Ernte quasi sich aussuchen kann und dafür dann direkt nichts mehr bezahlen muss. Das ist so das Prinzip. Jetzt wäre die Frage, ist das billiger oder teurer, als wenn man zum Beispiel auf dem Biomarkt einkauft? Also ihr produziert ja auf jeden Fall Bio.
Genau, wir sind ökologisch zertifiziert als Betriebe. Die Preise, wie setzen sich zusammen? Wir haben den Anspruch, etwas unter dem Marktpreis zu bleiben für Bioware, jetzt ob Wochenmarkt, ob Bioladen. Da gibt es zwei Einflussgrößen. Einerseits lassen wir den Zwischenhandel heraus, das heißt, wir liefern nicht an Großhandel, sondern verteilen unsere Ware selbst an Verteilerpunkte, wo die Mitglieder sich die Ware selbst zusammenpacken. Andererseits haben wir recht kleine und vielfältige Produktionsstrukturen, die nicht so stark rationalisiert sind wie in Großbetrieben. Wir zum Beispiel als Kastanienhof bewirtschaften im Augenblick 2 Hektar Gemüsefläche. Ein spezialisierter Spargel- oder Porree-Baubetrieb hat vielleicht 70 Hektar Porree, 50 Hektar Porree, und kann dann natürlich viel besser rationalisieren. Er kann also Pflanzmaschinen kaufen, Erntemaschinen, und kann pro Kilo Porree letztendlich günstiger produzieren als wir. Diese beiden Einflussgrößen, Heraushalten des Zwischenhandels, aber auch Vielfalt fördern, führen dazu, dass wir knapp unter dem Marktpreis uns ansiedeln in den Preisen. Letztendlich wollen wir die wahre Geldbeziehung aber ein bisschen aushebeln, weil unser Lebensunterhalt gesichert ist und wir uns wirklich einfach der guten Landwirtschaft widmen können.
Okay, und du sagst, ihr könnt dann mit 2 Hektar tatsächlich 80 Leute mit Gemüse beliefern? Das klingt viel, obwohl 2 Hektar auch viel sind, für Gemüse zumindest.
Ja, ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, 10.000 Quadratmeter. Und ja, wenn man jetzt überlegt, was man pro Person konsumiert, also wenn ich sage, ich habe eine Reihe Möhren, die ist 100 Meter lang, dann habe ich da vielleicht einen Ertrag von 200 Kilo Möhren. Wenn jetzt jeder pro Woche 2 Kilo Möhren isst, ja, dann reicht diese eine Reihe Möhren schon mal für 100 Leute für eine Woche. Aber da wir nicht nur Möhren essen, sondern etwas vielfältiger ernähren, das kann man vielleicht im Kleinen nochmal dann erklären, würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Okay, also wir haben ja auch eine quasi die Verbraucherseite im Studio mit Tuna. Denkst du denn, du kannst deinen gesamten Gemüse und Kräuter und Salat und ein bisschen Obst und Fleisch, habt ihr ja alles, decken den Bedarf über das Jahr, wenn du mitmachst bei den bunten Höfen?
Also, ich denke mal schon. Wir werden das sehen dieses Jahr, aber wenn ich mir die Anbauliste angucke und weiß, was ich so übers Jahr auch, wie ich mich ernähre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich den Gemüse-, Obst- und Fleisch-Wurst-Anteil über die bunten Höfe realisieren kann.
Darfst du dir auch was wünschen, was die anbauen sollen?
Ich darf mir sicher auch was wünschen. Das wird dann im Initiativ- oder Co-Kreis auch geschaut, ob das realisierbar ist. Und dann muss man das miteinander beschließen, ob es eben auch auf den Flächen machbar ist. Und es gibt eben auch verschiedene Anteile bei den Verbrauchern, was die Verbraucher an Gemüse- oder Wurstwaren sich bestellen können.
Zu den Wünschen. Also regionale Bananen haben wir noch nicht im Angebot und werden auch in naher Zukunft nicht angebaut werden können. Aber alles, was regional, saisonal hier wächst, das können wir auch anbauen. Diese Wünsche können wir auch berücksichtigen.
Gut. Aber dann war auch noch die Frage, man kann oder muss mitarbeiten, helfen auf dem Hof, Unkraut hacken und ernten und so Kram. Die ganzen dreckigen Sachen. Oder auch wunderschönen Sachen, Verbindung mit der Erde beim Gärtnern, kennt man ja.
Ja, muss man das, frage ich den Produzenten, aber ich kann es auch beantworten. Also man kann, wenn man möchte, natürlich gerne auch mal mitarbeiten. Es gibt Mitmachaktionen, Mitmachtage, es gibt auch Unterstützung sicher, wo es gut ist, wenn mehr Leute auf dem Feld sind und aktiv die Bauern auch unterstützen. Aber es ist natürlich jeder nach seinen Möglichkeiten, und wenn jemand auch nur das Gemüse verzehren, also konsumieren möchte, ist das auch okay. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten des Mitmachens. Also es gibt je nachdem, was man vielleicht auch beruflich in der Lage ist einzubringen, gibt es auch vielfältigste Möglichkeiten, bei den bunten Höfen mitzumachen.
Es fängt an bei der Homepage-Gestaltung www.bunte-höfe.de, geht über Zwiebeln stecken bis hin zum Reparieren der Scheune.
Okay. Ja, ihr habt ja auch am Anfang gesagt, eines der Hauptanliegen ist, dass die Leute wieder ein bisschen mehr mitbekommen, wo die Essen eigentlich herkommt, und erkennen, wie anspruchsvoll auch die Herstellung ist, vor allem von Bio-Essen, aber auch, dass man sicher sein kann, dass es gutes Essen ist. Das ist natürlich ein schöner Gedanke und wahrscheinlich wünscht sich das auch jeder, aber wenn man halt ganz normal 8 Stunden am Tag arbeitet, ist es wahrscheinlich am einfachsten, in den Supermarkt zu gehen und nicht vielleicht noch Zwiebeln stecken oder so. Also was würdet ihr sagen, warum es noch nicht so verbreitet ist? Also 50 Höfe in Deutschland sind es wohl mittlerweile. Ist ja vielleicht auch nicht so viel, wenn auch schon recht. Also ist ja nicht nichts. Es muss ja irgendwie funktionieren. Aber also warum funktioniert es? Und also es funktioniert ja, aber warum machen das nicht alle?
Ja, nicht alle Verbraucher haben das Interesse, auch zu sehen, wo ihre Lebensmittel erzeugt werden. Wenn ich jetzt kurz in die Statistik gucke, dann sehe ich, dass in Deutschland, ich glaube, 70% der gehandelten Lebensmittel von 4 großen Ketten gehandelt werden. Lidl, Aldi, Edeka und so weiter. Und die restlichen 20-25% der Lebensmittel, ja, sind eben über andere Formen erwerbbar. Viele landwirtschaftliche Betriebe scheuen aber auch die Transparenz. Unsere Agrarstruktur hier im Lande sieht ja so aus, dass doch stark die Großbetriebe dominieren, die stark spezialisiert sind. Die normale Fruchtfolge in der konventionellen Landwirtschaft heißt hier Weizen, Gerste, Raps. Mais für die Biogasanlage oder die Milchkühe. Und die Vielfalt ist bei vielen Landwirten gar nicht gewünscht, weil sie auf Gewinnmaximierung zielen. In diesem Fall heißt es wachsen oder weichen. Und dieser Philosophie wollen wir uns nicht weiter anschließen, da wir denken, dass sie nicht zukunftsfähig ist.
Also, aber die Bauern jammern doch immer, dass sie viel zu wenig verdienen. Und das klingt ja jetzt so, als ob sie immer ganz viel Gewinn machen auf Kosten der armen Verbraucher, wenn du das so erzählst.
Sicher sind die Landwirte auch den Marktmechanismen unterworfen, und auch Missernten oder ja harte Witterungsbedingungen können durchaus das Einkommen von Landwirten schmälern. Die Großbetriebe hier im Nordosten, die bestehen aber weiter. Wir haben schon eine Fluktuation von kleinen Betrieben, gerade kleine und sehr kleine Landwirtschaftsbetriebe schließen auch jedes Jahr ihre Pforten. So 3.000 bis 4.000 Betriebe machen jedes Jahr in Deutschland zu. Aber diese können eben auch eine gewisse Vielfalt an Kulturen oder aber auch fürs Landschaftsbild, für die Ökologie, für die Umwelt gewährleisten. Damit wir aber nicht aus ökonomischen, finanziellen Gründen das nicht mehr halten können, wählen wir den Weg der gemeinschaftlich getragenen Landwirtschaft. Im englischen Sprachgebrauch als CSA oder im Deutschen eher als SolaWi bekannt.
Das heißt, die Bauern, die jetzt tatsächlich produzieren und wirtschaften, die haben es eigentlich gut, die Gewinn machen. Aber viele andere müssen aufgeben. Und ihr möchtet eben, dass möglichst viele Bauern die Chance haben zu produzieren. Zwar nicht mit maximalem Gewinn, aber halt produzieren können und existieren. Also ja. Solidarische Landwirtschaft wird einfach viel mehr Leuten ermöglicht, mit der Landwirtschaft Geld zu verdienen und leben zu können.
Ja, es gibt auf jeden Fall positive Einflüsse auf die Region. Also wir wollen nicht generell Landwirtschaft fördern, sondern die Ökolandwirtschaft, die okay. Eben nachhaltiger und umweltverträglicher ist und auch sozialverträglicher.
Warum sozialverträglich?
Weil wir nicht Gewinn maximieren müssen und auch die Arbeitskraft stärker ausbeuten müssen, sondern eben durch die Jahresmitgliedsbeiträge langfristig planen können und etwas unabhängiger von der Marktsituation uns entwickeln können. Das heißt, wir können wohl schmeckenderes Gemüse anbauen, auch wenn es einen etwas geringeren Ertrag hat, müssen nicht auf Massensorten setzen, die vielleicht nach modernen Züchtungsverfahren, Gentechnik etc. gezüchtet wurden. Also wir müssen nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung verfolgen.
Okay, das klingt lecker. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten. Und dann, also jetzt mal das Wichtigste. Also wenn man mitmachen will.
Ah, ganz kurz nur. Es ist ein Gehen vom Individuellen zum Wir-Gedanken. Also was ich aber immer wieder erlebe, auch in Gesprächen, im Austausch von der Verbraucherseite und aber auch von der Produzentenseite. Also es ist, glaube ich, so eine zukunftsweisende Richtung, die solidarische Landwirtschaft.
Ja, genau. Apropos Zukunft wollte ich auch noch fragen. Also wünscht ihr euch, dass es mehr wird oder ist es quasi absehbar, dass es in Zukunft so sich entwickeln wird, dass es mehr solidarische Landwirtschaft gibt?
Sowohl als auch. Es gibt neben den 50 bestehenden Initiativen in Deutschland 40 in Gründung. Also das Thema wird diskutiert. Nicht nur von Erzeugern, sondern auch Verbrauchergemeinschaften suchen sich Ökolandwirte im Umfeld ihrer Städte und versuchen sie dafür zu gewinnen. Und es ist natürlich...
Clever. Wie bitte? Clever.
Ja. Und es hat natürlich Vorteile auch für Naturschutz, Umweltschutz, Ökologie. Also wir sehen es als eine nachhaltige, mögliche, zukunftsfähige Form der Landwirtschaft.
Okay, also und ihr gehört ja auch zu denen, die in Gründung sind. Das heißt, man kann noch mitmachen. Und die Frage ist jetzt einfach, wie, wenn man das denn will?
Am einfachsten ist es, eine E-Mail an info@bunte-höfe.de zu schicken. Dann seid ihr mit in unserem Infoverteiler. Ihr könnt auch direkt Anfragen stellen. Unsere Homepage bunte-höfe.de gibt eine Grundlage von Informationen. Und wer sich entschließen kann, mitzumachen, kann dann ein Antragsformular ausfüllen. Dann wissen wir einfach sicher, der ist dabei für ein Jahr. Und ab 8. Mai fangen wir an zu liefern. Die ersten Kulturen werden ja Salat, Radieschen, Kohlrabi sein, ein paar Kartoffeln noch und Apfelsaft. Und dann geht es weiter mit dem, was immer reif wird. Bis zu einer Zahl von ca. 80, 90 Leuten nehmen wir gerne Mitglieder noch auf.
Okay, also drauf da, solange es noch geht, sozusagen, kriegt ihr Radieschen. Und du wolltest noch eine Veranstaltung ankündigen.
Genau, wer uns noch besser kennenlernen möchte, wir haben am 2. und 3. Mai am Wochenende Mitmachtage. Da werden wir zum Beispiel noch einen Folientunnel aufbauen, Kürbisse sehen, Tomaten pflanzen, Kürbisse, Zucchini, Mais anziehen, natürlich auch ein bisschen Unkraut hacken müssen. Und am 16. und 17. Mai, je nach Witterung, werden wir die Kürbisse und den Mais auspflanzen, Bohnen sehen und das Ganze wird genauer auf unserer Homepage beschrieben, wo ihr uns da trefft. Da ist auch eine Telefonnummer von mir angegeben. Wir freuen uns einfach auf Anfragen von euch.
Okay, und wir freuen uns, dass ihr da wart. Moritz vom Kastanienhof. Und Guna vom Initiativkreis Bunte Höfe Rostock.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gut, jetzt kommt Musik und dann die Nachrichten.
Do one more night tonight.
Jetzt die Umweltnachrichten auf Radio Loro. NABU klagt. Der Umweltverband NABU zeigte sich besorgt um die baltische Binse und das Strand-1000-Güldenkraut in Alte Fehr auf der Insel Rügen. Durch die Bauarbeiten für einen barrierefreien Strand sei ein geschütztes Biotop zerstört worden. Dieses teilte der Umweltverband am Dienstag in Schwerin mit. Wegen der Zerstörung des Lebensraumes hat der NABU Anzeige gegen die Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen eingereicht. Die an der Ostsee vorkommende baltische Binse ist vom Aussterben bedroht. Plastik kommt dem EU-Parlament nicht in die Tüte. Am 16. April hat das EU-Parlament ein Teilverbot von Plastiktüten beschlossen. Damit soll der Verbrauch von Kunststoffbeuteln in Europa bis 2019 um 80% sinken. Über die Verordnung muss im Herbst noch vom Ministerrat abgestimmt werden. Dann ist es jedem EU-Land selbst überlassen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, ob zum Beispiel Gebühren auf Plastiktüten erhoben werden oder ein Tütenverbot verhängt wird. Denn der Verbrauch von Plastiktüten in der Europäischen Union ist hoch. Jedes Jahr werden annähernd 100 Milliarden dieser Tüten verbraucht. Die meisten davon werden jedoch nur kurz benutzt und landen dann im Abfall, ohne recycelt zu werden. Verpflichtende Umwelt- und Sozialangaben von großen Unternehmen. Große Firmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen müssen ökologische und soziale Belange künftig in ihren jährlichen Geschäftsberichten offenlegen. Über eine entsprechende Richtlinienänderung stimmte am letzten Mittwoch das EU-Parlamentsplenum ab und bestätigte damit einen im Februar gefundenen Kompromiss zwischen EU-Rat und EU-Parlament. Bislang waren diese Berichte freiwillig und wurden laut EU-Kommission nur von 10% der Unternehmen eingereicht. Soweit die Umweltnachrichten.
Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Beitrag, und zwar darüber, was Moore mit dem Nobelpreis zu tun haben. Ganz einfach, mit dem alternativen Nobelpreis, der seit 1980 vergeben wird. Und den hat vor 17 Jahren auch ein Greifswalder bekommen, nämlich der Ökologe und Naturschützer Michael Suko. Und was hat er mit seinem Preisgeld gemacht? Er hat eine Stiftung gegründet zum Schutz von Mooren. Und dazu hören wir jetzt einen Beitrag von Steffi nach ihrem Gespräch mit Michael Suko darüber, was die Stiftung in den letzten 15 Jahren erreicht hat und warum er die Stiftung gegründet hat.
Warum habe ich eine Stiftung gegründet? Ich halte Stiftungen für eine der großartigsten Erfindungen in einer Bürgergesellschaft und habe selber in meinem beruflichen Wirken, insbesondere seit der Wende, eben durch Stiftungen sehr viel aufbauen können, erreichen können. Dann bekam ich ja diesen alternativen Nobelpreis und so ist dann diese Stiftung entstanden.
100.000 D-Mark waren es, die Michael Suko 1997 als Preisgeld mit dem alternativen Nobelpreis für sein Wirken als Naturschützer bekam. Das Geld floss in den Kauf eines Hauses. Das Domizil der wenig später gegründeten Michael Suko Stiftung. Diese kümmert sich neben dem Schutz von Mooren und Sümpfen auch um ökologische Bildung. Aktives Naturerleben, das ist für Michael Suko erste Voraussetzung, damit Menschen sich überhaupt für den Erhalt von Natur einsetzen. Mittlerweile blickt die Stiftung auf 15 Jahre Landschafts- und Naturschutzarbeit zurück. Internationale Beziehungen werden großgeschrieben. Gemeinsam mit anderen Stiftungen, Umweltorganisationen und Regierungen ist man deshalb nicht nur hierzulande an der Entwicklung von einzigartigen Schutzgebieten beteiligt.
Wir sind inzwischen in über 10 Ländern tätig, in allen Kontinenten, im Schwerpunkt natürlich Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion, die Mongolei, jetzt in Vorbereitung Kuba und dann vielleicht das bedeutendste Projekt eben Lake Tana in Äthiopien, dort im äthiopischen Hochland, der bedeutendste Süßwassersee und dort eben Erhalt der Traditionen, nicht Megaprojekte, nicht Investoren aus China oder den arabischen Staaten dort wirksam werden lassen, Erhalt dieses ungeheuren Naturpotenzials. Also das ist das, was ich jetzt vorbereite.
Unmittelbar vor der eigenen Haustür in Mecklenburg-Vorpommern mischen sich Suku und seine Stiftung schon lange nicht mehr nur in Sachen Naturerhalt und Moorschutz ein. In jüngster Zeit sind es ihr Einsatz für eine nachhaltige Landwirtschaft, die Michael Suku und seine Stiftung nicht nur Befürworter, sondern auch heftigen Widerspruch eingebracht haben.
Da haben wir eine ganz spannende Initiative entwickelt, die inzwischen deutschlandweit Beachtung findet. Wo kann man ansetzen, um von diesem Gier nach immer höheren Erträgen, immer größeren Betrieben, immer mehr Arbeitskräfteabbau, von dieser Ideologie wegzukommen? Und da ist es so, dass hier gerade in Mecklenburg oder in Vorpommern doch relativ viel Land in öffentlicher Hand ist. Aber bei dem öffentlichen Land kann man ansetzen.
Stadt, Universität und Kirche zum Beispiel besitzen im Greifswald herum an die 10.000 Hektar Land. Diese Flächen sollten in Zukunft an solche Betriebe gehen, die sozial und ökologisch verantwortlich wirtschaften. Hier stehe man aber noch am Anfang. Flächen, die der Michael-Suku-Stiftung selbst gehören, will man in werdende Wildnis umwandeln. Natur darf und soll sich eigendynamisch entwickeln. Die entstehenden Naturoasen sollen den Menschen zugänglich gemacht werden. Ans Aufhören denkt der ehemalige Professor und Stiftungsgründer Michael Suku erst einmal noch nicht. Zu viele Projekte schweben ihm und seinen Leuten noch vor. Aber das ist es nicht allein.
Ich denke, dieses Zuspruch haben Menschen, die hinter einem stehen, die man motiviert hat, die damit ja irgendwie ein Stück Lebensinhalt gefunden haben, das zu schaffen, gibt einem wieder Kraft. Und das andere Geschenk ist eben die Natur, wenn ich eben hier meinen Ökogarten, kein Kampf gegen die Natur, keine Gifte, keine Dünger und wunderbare Früchte, die schmecken, die nicht verfaulen, das ist ein Stück Lebensqualität für mich.
Also Moorschutz und Umweltbildung in der Michael-Suku-Stiftung. Das war ein Beitrag von Stefanie Böter. Und wer mehr über die Stiftung erfahren möchte, kann das unter suku-stiftung.de. Daneben, dass sie ihr 15-jähriges Bestehen feiern, gibt es dort ganz aktuell auch noch, was anliegt, und zwar Anfang Mai ein Streitgespräch mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbandes. Da halten wir euch dann auch auf dem Laufenden. Und wir erklären euch auch noch, wie man selber zum Moorschutz beitragen kann mit dem heutigen Umwelttipp.
Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar einen kleinen Umwelttipp, das heißt, wie ihr aktiv was für den Moorschutz tun könnt. Also Ohren gespitzt, hier kommt der Umwelttipp.
Der Frühling steht ins Haus und es wird Zeit, die Blumenkästen auf dem Balkon oder der Terrasse wieder fit zu machen. Einfach in den Supermarkt gehen und einen Sack Blumenerde kaufen, könnte aber schlecht für die Umwelt sein. Wichtig beim Kauf, nur Blumenerde erwerben, die torfrei ist. Heißt dann meistens Öko-Blumenerde. Am besten ins Kleingedruckte auf der Verpackung schauen und nachlesen, ob Torf in der Blumenerde enthalten ist. Denn merke, Torf ist ein sehr langsam nachwachsender Rohstoff, der sich in einem Zeitraum von vielen, vielen Jahrhunderten bildet. Ein Hochmoor wächst nur etwa 1 mm pro Jahr. Durch den großflächigen Torfabbau werden diese Naturlandschaften zerstört und das führt zum Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Ebenso sind Torfmoore ein wichtiger Speicher des klimaschädlichen Gases CO2. Außerdem könnt ihr eure Blumenkästen mit Kompost prima updaten. Einfach ein Teil der alten Blumenerde raus und Kompost rein. Fertig. Dann kann es heißen, grüner Daumen hoch.
habe es gehört, so einfach kann der Umweltschutz sein. Ihr hört das Umweltkonzentrat auf Radio Loro. Ja, gleich gibt's noch ein bisschen Musik und danach widmen wir uns dem kontroversen Thema Fracking. Also, bleibt dran.
Hallo Welt, dieser Tag geht bergauf und ich dreh mich nicht mehr um, wenn ich zum Krankenhaus lauf. Ich bring das Frühstück und leer den Müll. Ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt. Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Geh drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war. Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein. Ich sehe Flugzeuge starten. Ich sag, komm heim, so weit gut. Gut, so weit bin ich noch nicht. Ich wollte mehr ohne Salz, du wolltest uns ohne mich. Wenn dich alle lieben, bei dir einziehen wollen. Wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll. Was sagst du dann? Wenn du nicht mehr weißt, wie du heilst. Der Gerichtsvollzieher um die Wohnung kreist. Was sagst du dann? Hallo Welt, ich weiß, es geht mich nichts an, aber kann es sein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand? Und jetzt die Preisfrage, wer hat deine Konten gesperrt? Du ziehst die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre. Alles ist Sport, jedes Tor und sieht über die Furcht. Du lügst wie gedruckt und du kommst damit durch. Wenn eins und zwei nicht mehr reagiert und deine Liebe dich verlässt und in die Freiheit. Sinkt in Flammen an jeder Tanke, die noch steht, rotten sich Horden zusammen. Ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer Satz wie lauf, los, das Ding geht gleich hoch. Los, lauf, los, im Hafen wartet ein Boot. Ich hatte so große Angst, es ist alles ein Traum war. Nein, ja, ich will das ja auch. Ich sehe das Glitzern im Wasser und dann tauche ich auf. Bei dir einziehen wollen, wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll.
Was machst du dann?
Wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt, der Gerichtsvollzieher und die Wohnung kreist.
Was machst du dann? Was machst du dann?
Ja, das war sie, die höchste Eisenbahn. Letzte Woche, oder war es schon vorletzte Woche, ich weiß ja gar nicht mehr genau, in Rostock und jetzt hier auf Radio Loro 90,2 im Umweltkonzentrat. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema, da geht's um das
Thema.
Genau. Die Frage, die wir uns jetzt mal stellen, die ich jetzt mal gerade dir stelle, liebe Juliane, du als meine Co-Moderatorin oder Hauptmoderatorin der Sendung, wie auch immer, was ist Fracking? Schon mal gehört den Begriff Fracking?
Wenn ich nicht in der Umweltredaktion wäre, vielleicht nicht, aber ich habe vor 2 Jahren schon mal einen Beitrag darüber gemacht. Und deswegen weiß ich, dass es die Ausbeutung von unkonventionellen Gasvorkommen ist.
Okay, sehr, sehr oberschlau wieder mal, die Juliane. Gut, und für mich auch nochmal, der ich da ein bisschen unbedarfter bin, und auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird uns jetzt mal Frau Christine Wegner definieren, was Fracking bedeutet und alles weitere zu diesem Thema dann.
Also wenn man im Internet mal guckt, was Fracking ist, und dann ja kann man lesen, dass das eine Flüssigkeit ist mit oder ohne Chemikalien, die in den Boden gepresst wird und es werden Risse erzeugt im Gestein. Bei dem Verfahren, was die CEP vorhat, werden die Risse, verschiedene Angaben gibt es da auch seitens der CEP, 90 bis 160 Meter in alle Richtungen gehen und mehrere Millimeter breit sein. Und anders ist das Öl auch nicht förderbar. Und jetzt in der Testförderung ist in der Horizontalbohrung, 1000 Meter ist die lang, wird dieses Verfahren 10-mal angewendet mit Unmengen von Wasser. Ja, es ist was anderes als das Schiefergas-Fracking, das stimmt. Aber das Gestein wird aufgebrochen und das ist die Definition von Fracking.
In Bad, Gemeinde Saal, werden gerade Testbohrungen durchgeführt und dazu von der Central European Petroleum, kurz CEP, Jens Müller.
Ja, wir sind jetzt in Saal bei Bad in einer Testphase, um uns einen Aufschluss darüber zu verschaffen, wie das Öl fließen kann. Und üblicherweise fließt in diesem konventionellen, sehr porösen Speichergestein dieses Öl unter Eigendruck mit in Saal zum Beispiel 450 Bar in 2700 Meter Tiefe in das Bohrloch. Damit es so fließt, muss das Bohrloch, was bei Bohrarbeiten durch Bohrschlamm und die mechanische Zerrüttung verschlossen worden ist, einmal geöffnet werden. Und das ist Teil unserer Testphase in den kommenden Wochen.
Bad ist eine bekannte Lagerstätte, wo zwischen 1965 und 1985 mehr als 1000 Tonnen Erdöl gefördert wurden. Bei dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung wurde ein Betriebsplan eingereicht, der eine Horizontalbohrung vorsieht. Falls die CEP sich entschließt, Öl zu fördern, müssen sie jedoch den einzelnen Gremien neue Betriebspläne vorlegen. Bei den betroffenen Behörden handelt es sich unter anderem um das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV, das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, das Amt Bad und die Gemeinde Saal, um nur einige zu nennen. Alle haben den Betriebsplänen zur Testförderung zugestimmt. Stellt sich die Frage, ob bei der anschließenden Ölförderung Chemikalien eingesetzt werden.
Nein, CEP setzt definitiv nicht das befürchtete Fracking ein. Wir verwenden für diesen einmaligen Anschluss eine nachgewiesenermaßen nicht wassergefährdende Flüssigkeit, die auch in den dort 2700 Meter Tiefe absolut vom Grundwasser getrennt ist und insofern dort keine Gefährdung vom Grundwasser ausgeht.
Und dies muss die CEP auch nachweisen. Hierzu sind seismische Überwachungssysteme als auch ein detailliertes Grundwassermonitoring um das Bohrloch vorgeschrieben. Also bestehen Gefahren für das Grundwasser.
Naja, man muss ja die Grundwasserschicht durchstoßen, ne? Also es wird ja, das Öl kommt ja da hoch und die Flüssigkeit kommt auch da rein. Das Wasser wird auch oben gesammelt wieder, ne? Das fließt ja auch wieder zurück. Es bleibt ja nicht in der Erde, da gibt es ja immer diesen Rückfluss. Und das sind verschiedene Stellen, wo es einfach mit dem Grundwasser in Verbindung kommen kann. Sei es durch Unfälle, Unachtsamkeit oder auch durch die Methode an sich. Und das Wasser, das Lagerstättenwasser, muss dann auch entsorgt werden. Das ist auch noch nicht ganz klar, wie das passiert. Es ist Sondermüll, es ist radioaktiv, die Chemikalien sind da drin.
Doch was tut das kanadische Unternehmen, um das Grundwasser zu schützen?
Was wir dort... Bohrloch, über dem Bohrloch mehrere hundert Meter absolut dichte Salzschichten und darüber weitere 2000 Meter Gestein. Das heißt, von dem, was in der mit der Flüssigkeit in den Boden gelangt und wie in einem geschlossenen Kreislauf an der Oberfläche wieder aufgefangen wird, erreicht nichts das Trinkwasser.
Was auch noch interessant ist, wenn man sich die Grafiken der CEP anguckt, ne, und auch so den Zeitraum, die wollen ja über mehrere Jahrzehnte fördern, dann ist so nach 15 bis 20 Jahren steigt auf einmal das Beigas. Ne? Es gibt ja immer Gas auch bei der Erdölförderung, was mitgefördert wird und da steigt die Menge. Also es ist nicht ganz klar, ich habe auch noch nicht rausbekommen, warum das so ist.
Es bleiben also noch offene Fragen. Am Ostermontag fand eine Demonstration in Zinnowitz statt. Rund 500 Menschen haben gegen die Ölförderung in Mecklenburg-Vorpommern demonstriert. Darunter unter anderem Schauspieler und Tatortkommissar Andreas Hoppe.
Ja, das war ein Thema zum Fracking, wo ja aktuell in Bart dann auch gegebenenfalls gebohrt werden soll. Diese Firma CEP hat noch weitere Erlaubnisfelder, wo sie dann auch noch nach eventuellen Erdgas suchen wollen. Und zwar konkret geht es dort um die Oderbank, also in der Ostsee, dort wo die Oder reinfließt in die Ostsee. Und das ist direkt im Meer, dann in Ribnitz, in Grimm, Stralsund. Und auch in Anklam gibt es noch weitere Erkundungsbohrungen. Das Ganze zum Thema Fracking ist ja auch gerade aktuell in den Medien. Fracking wird ja auch unter anderem als Heilmittel propagiert, uns von den russischen Erdgaslieferungen unabhängiger zu machen. Aber da gibt es schon Untersuchungen, das schaffen die niemals mit dem Fracking. Da müssten wir alles hier voll fracken. Gut, wir haben es seit 18:54 Uhr. Es gibt nur ein kleines Stückchen Musik und dann gibt's für euch die Veranstaltungshinweise und dann heißt es Schluss mit Umweltkonzentrat. Aber erstmal noch Musik Ergotronic, noch nicht vorbei.
Wir hören das Umweltkonzentrat und sind fast am Ende der Sendung. Die geht bis um 7 und jetzt haben wir noch die nachhaltigen Veranstaltungstipps für euch und zwar quasi komplett die Nachhaltigkeitswoche, die heute begonnen hat und noch bis zum 30. April geht. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen in der 5. Nachhaltigkeitswoche. Die erste ist gerade schon vorbei. Das war heute ab 16 Uhr eine interaktive Straßenbahn Rundfahrt durch das nachhaltige Rostock. Wie die war, kann euch sogar Steffi erzählen.
Ja, ich habe das erste Mal eine interaktive Straßenbahnfahrt hier in Rostock mitgemacht. Und ja, ich habe viel über Rostock Neues erfahren können. Es ging unter anderem dadurch, dass 2013 Rostock die Hauptstadt des fairen Handels war und der Blick auf den fairen Handel hier auch gelenkt wurde. Es ging also vom Dobi über den Zoo bis hin zum Hauptbahnhof. Da haben wir natürlich dann darüber geredet, über die Infrastruktur, Feinstaubbelastung. Ja, laut Angaben hat Rostock keine Feinstaubbelastung nach den Grenzwerten. Ausnahmen.
Viel zu viel Wind.
Ausnahmen gibt es immer noch. Es gibt zum Beispiel die L22, ist eine Ausnahme, aber egal. Ja, wir haben auch geredet über Fernwärme aus Biogas, Erdwärme, Strom aus Windkraft und dennoch natürlich über nachhaltiges Essen, wie zum Beispiel auch die Vitaltheke in unserer schön geliebten Mensa. Ja, und es gab dann noch auch ein Quiz. Da konnte sich jeder dran beteiligen. Kleine Trostpreise gab es sogar auch. Und zwischendurch wurde die ganze Sache aufgelockert mit der Band Camus. Es war also
in der Straßenbahn?
In der Straßenbahn. Es war wirklich fantastisch.
Okay, also klingt nach guter Werbung für Rostock. Weitere Programmpunkte in der Nachhaltigkeitswoche ist heute nochmal ein Vortrag in der Ulmstraße ab 19 Uhr, also jetzt, mit Professor Dr. Konrad Ott von der Universität Kiel. Soweit ich weiß, war der bis vor kurzem noch Greifswald Professor für Umweltethik. Auf jeden Fall redet der über eine Zwischenbilanz der Nachhaltigkeit. Heute in der Ulmstraße geht's gleich. Und dann gibt's eben bis zum 30. noch weitere Veranstaltungen und ich nenne mal nur ein paar, die mir ganz gut gefallen. Zum Beispiel am Freitag gibt's eine Critical Mass. Die gibt's eigentlich jeden letzten Freitag im Monat. Der Ort, wo die losgeht, also Critical Mass, ist das, wo ganz viele Fahrradfahrer mitten auf der Straße fahren dürfen, weil sie zu viele sind, könnt ihr auf www.cmrostock.de nachgucken. Und dann einfach mitfahren mitten auf der Straße, was man sonst nie darf. Dann kommt auch am Freitag abends im Ulmstraße Campus ein Vortrag oder eher eine, zumindest eine Information mit Diskussionen und verschiedener interaktiver Teile, stellt sich die Transition Town Initiative von Rostock vor. Also Transition Town ist Wandelstadt quasi, kann man sich auch vorstellen. Also es geht halt, wie man eine Stadt nachhaltig gestalten kann. Darum, diese Initiative gibt es seit ungefähr einem Jahr in Rostock. Sind aber noch nicht so viele, kann Unterstützung gebrauchen, könnt ihr einfach mal hingehen und gucken, was die machen. Und dann gibt es noch einen konsumkritischen Stadtrundgang, zum Beispiel am Montag, den 28. von der Konsum Global Rostock Initiative. Dann auch am 28. dem Montagabend, also dieser konsumkritische Stadtrundgang ist am 15 Uhr vom Neuen Markt aus. Abends gibt's in der Frieda 23, wo Loro bald hinzieht, einen Vortrag mit Gespräch über die faire Computermaus von der Initiative Nagerit, also wahrscheinlich IT. Und genau, eben über das Problem, wo kriegt man faire Computerbauteile her. Und am Tag danach, am 29., hält der NABU und die Naturschutzjugend Rostock einen Vortrag mit Gespräch über die stinkenden Kreuzfahrtschiffe. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass die Kreuzfahrtindustrie ganz schön umweltschädlich ist und ungefähr so viel Schwefeldioxid ausstößt wie gesamteuropäische Fahrzeugkolonne zusammen, wenn man eine Stunde Kreuzfahrtschiff fährt. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Ihr könnt ja hingehen und genauer nachfragen. Und damit wären wir also mit unseren Veranstaltungstipps durch.
Ja, und das Ganze kann man auch noch im Internet nachrecherchieren. Weißt du die Seite?
Also ich habe jetzt längst nicht alle Veranstaltungen angesagt und die Internetseite ist www.nachhaltigkeitswoche-rostock.de.
Okay, alles
oder
klar.
Oder geht einfach jetzt gleich zum Vortrag von Herrn Ott in die Ulmstraße.
Gut, dann, wir sind mit durch. Ja, mein Name ist Aldo, ich sag tschüss.
Ich bin Juliane, sag auch tschüss.
Ich bin Steffi und sage auch tschüssi.
Genau, und wer jetzt die Sendung verpasst hat, gerade es eingeschaltet hat, es gibt die Wiederholungssendung am nächsten Sonntag von 14 bis 15 Uhr. Ansonsten sind wir in 2 Wochen für euch wieder da mit spannenden Themen. Alles zum Thema Umweltschutz.
Und was kommt jetzt?
Jetzt kommt Musik. Also, mach's gut, ciao.
Tschüss.